Deutschlandfunk, Information und Musik.
Weimar und seine Klassik im 18. Jahrhundert, die gelten als Höhepunkt des Nachdenkens über Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Kultur, Bildung, Empathie und Humanität insbesondere. Doch ausgerechnet der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe, der geht ab 1795 in Opposition zu den neuen Idealen der Zeit, insbesondere der Judenemanzipation. In öffentlichen Äußerungen, da stellt er sich Goethe aber gerne als Judenfreund dar. Der Germanist Daniel Wilson aus Kalifornien, der jetzt seit langem in London lebt, hat viele interessante Goethe-Bücher gemacht. Er ist ein unkonventioneller Goethe-Forscher, hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, Goethe und die Juden, Faszination und Feindschaft. Ihn habe ich gefragt, Goethe, der wird doch 1749 in Frankfurt geboren. Da hat er doch die Judengasse direkt vor Augen, also jüdisches Leben.
Ja, und er hat das viel später erst, das darf man nicht vergessen, erst 1811 beschrieben in Dichtung und Wahrheit. Und das ist ein bisschen aus dieser Perspektive zu verstehen. Jedenfalls hat er nach eigenem Zeugnis die Judengasse wahrscheinlich zuerst etwas gemieden, weil er die negativen Aspekte nennt und dann sich vorgewagt. Und er hat irgendwie auch Leute, die ihn einführen, dann hat er immer mehr Interesse daran. Das Wort Faszination im Untertitel meines Buches deutet darauf hin. Er besucht die Synagoge, die Schule, wie man das nannte, und verschiedene Zeremonien.
Neben der Empathie mit einzelnen Juden, die Goethe persönlich kennenlernte, blieb sein Vorurteil bestehen, schreiben Sie. Es gab in der Kindheit vielleicht latente Vorurteile, die Mutter war explizit antijüdisch, aber im Alter bricht es dann aus?
Ja, und im Alter hat man aber den Umstand, dass es die Zeit der Kämpfe um die Judenemanzipation.
Der Josephinismus 1782, nur in Österreich massiv, durch Napoleon betrieben, 1791 im September, Judenliberalisierung. Aber davon hält Goethe als Beamter, als Minister für Straßen, Wegebau und so weiter, davon hält er nicht viel, ne?
Nein. Ich meine, wir wissen schon, dass Goethes Politik sehr konservativ war.
Also neue Rechte für Untertanen war nicht sein Ding.
Nein, das hat er nie unterstützt. Er hat von Frankfurt aus Vorurteile mitbekommen und es war in seinem Milieu etwas ganz Alltägliches. Man sagte, Ludwig Börner, der Dichter, der in der Judengasse aufgewachsen ist, sagte, dass das die judenfeindlichste Stadt Deutschlands sei. Und gleichzeitig hat es das größte Ghetto, die Judengasse.
Israel Jacobson macht eine Reformjudenschrift. Und in einem späteren Brief fällt ein Wort, das mich ehrlich gesagt ein bisschen hat schaudern und erschrecken lassen. Goethe spricht vom Humanitätssalbader. Und das ist deshalb so bemerkenswert, Sie werden uns gleich aufklären, wo das herkommt, weil wir doch eigentlich immer dachten, Goethe, Schiller, Weimar, Klassik, ist das nicht der Inbegriff der Humanität? Und dann spricht da einer vom Humanitätssalbader.
Ja, genau. Das war übrigens ein Brief an Bettina von Arnim. Ja, das ist wirklich ein eklatanter Widerspruch in Goethe. Aber er meint natürlich, dass sie die Humanität nur im Munde haben. Und er sieht die Forderungen der Juden nicht als das, was er befürworten würde. Im Allgemeinen war die Meinung und auch offenbar bei Goethe, dass die Juden anders werden müssten, bevor man ihnen Rechte gibt. Andere, eher liberale Leute, wollten es genau umgekehrt haben. Die Juden sollten zuerst emanzipiert werden, ihnen sollten gleiche Rechte gegeben werden, sie sollten leben können, wo sie wollen. Dann würde die sogenannte Verbesserung der Juden erfolgen, weil es genau die Umstände, in denen sie leben, sind und auch die Benachteiligung, Diskriminierung und so weiter, die ein Verhalten verursachen, das viele Leute damals schlecht fanden an den Juden.
Der Brief ist vom Juni 1816 an Boissarée. In Jena darf nach alten Gesetzen kein Jude übernachten. Diese löbliche Anordnung dürfte gewiss künftig hin besser als bisher aufrecht erhalten werden. Der alte Goethe, wir müssen es so klar benennen, ist jetzt ein manifester Judenfeind. Obwohl er im Privaten ja viele jüdische Bekannte oder Freunde oder auch Konvertierte schätzt, also Felix Mendelssohn etwa. Aber wir dürfen diesen Aspekt künftig nicht mehr unterschlagen.
Ja, das finde ich auch. Ich würde nicht sagen, dass er viele Freunde hatte unter Juden. Und da Sie Konvertiten erwähnen, ist es so, dass meist in der Forschung einfach von Juden gesprochen wird. Und daher kommen viele Freunde zusammen für die Forscher. Aber Goethe sah das ganz anders, sein Zeitalter sah das anders, nämlich Konvertiten waren nicht mehr Juden. Es war kein Begriff, kein Stammesbegriff oder Rassenbegriff für in dieser Zeit, in Goethes Zeit, sondern es war eine Frage der Religion. Und die These war, dass alle schlechten Eigenschaften von Juden, wie ihm sei, wie ihm wollen, aus der Religion kommen. Und wenn die Juden die Religion verlassen und Christen werden, dann würden sie anders werden.
Weder Goethe noch Weimar, also der Hof, taten aktiv etwas für die Judenemanzipation. Ist das so richtig?
Ja, genau. Sie hatten verschiedene Auseinandersetzungen wegen der Juden, aber dort wurde alles richtig nach dem Gesetz behandelt, aber grundsätzliche Änderungen, die von den Reformen von Joseph II. In Österreich ausgegangen wären, waren nicht drin.
Als Amtmann, als Anwalt, als Minister hatte er viel mit, salopp gesagt, Wegezöllen oder mit Zöllen zu tun, mit den sogenannten Schacherjuden oder auch, man sagte, Gleitwegjuden, die sich also den Wegezoll erschlichen und deshalb musste er anwaltlich tätig werden. Also es hält sich das Vorurteil auch beim beamteten Goethe von den Schacher- und Wucherjuden.
Ja, das stimmt, obwohl er in einem Fall, den ich behandelt habe, aus den Akten, Goethe, er wollte die Bestrafung von Juden, die also angeblich einen Geleitsbeamten beleidigt haben, er wollte, dass sie Recht bekommen. Das war natürlich etwas, wo man, wie er sagt, es ist jetzt eine Zeit, wo wir aufpassen müssen, dass jeder die Straßen benutzen kann, denn diese Straßen durch Weimar, Ost-West und Nord-Süd, gehörten zu den einträglichsten Quellen, Geldquellen für das Herzogtum. Man wollte nicht, dass sozusagen in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass man jüdische Reisende, Handelsreisende, schlecht behandelt.
Nur um es einmal klar zu sagen, es gibt im Werk außer ganz versteckten, winzigen, zahmen Xenien, das sind mal so zwei Zeilen, gibt es keine explizit judenfeindlichen Texte. Das gibt es bei Goethe, um es klar und deutlich zu sagen, explizit nicht, wie es auch umgekehrt aus Lessings Perspektive kein Lobpreis jüdischen Lebens oder Denkens gibt.
Ja, genau. Also was er in den Werken schrieb, ist manchmal etwas zweideutig. Es sind aber, wie Sie sagen, sehr wenige Textstellen in den Werken. Das war sozusagen die Politik Goethes. Er wollte sagen, keinen schlechten Ruf in der Öffentlichkeit haben. Die jüdischen Verehrer Goethes gehörten zu seinen großen Fans. Also sie haben
die Berliner Salons.
Die Berliner und Wiener Salons. Und die Frauen, jüdische oder konvertierte Frauen.
Nennen Sie sie. Es ist natürlich Rachel.
Rachel von Varnhagen war seit 1814, glaube ich, konvertiert. Dann für ihn sehr wichtig, im persönlichen Sinne auch, waren Marianne und Sarah Meyer. Marianne Meyer ist bekannter als Marianne von Eibenberg. Und die andere Schwester Sarah war später Sarah von Grotthus. Und die waren schon konvertiert, als Goethe sie 1795 in Karlsbad kennenlernte. Die gehören zu den tieferen Beziehungen, die er hatte. Und das ist das Frappante. Wenn man schaut, in der früheren Forschung hießen diese Leute alle Juden. Aber wenn man näher hinguckt, waren es die Konvertiten, mit denen er die tieferen Beziehungen hatte. Dazu gehört auch Felix Mendelssohn Bartholdy, der nie im Leben ein Jude war. Goethes Freund Zelter führte ihn bei Goethe ein als 12-jährigen Kompositionsschüler von ihm, seinen besten Schüler, sagte Zelter. Und er setzt sofort hinzu, er ist zwar ein Judensohn, aber kein Jude. Was heute für uns ein Satz ist, der keinen Sinn macht, weil wir Juden nach wie vor ethnisch bestimmen. Aber damals war es die Religion. Sein Vater hat ihn, wie er an derselben Stelle schreibt, wie Zelter schreibt, nicht beschneiden lassen und hat ihn christlich erzogen. Die sind alle dann später getauft worden.
Was er aber am jüdischen Volk bewundert, ist ihr Durchhaltewillen, ihre diasporische Existenz, ihr, und das ist dann doch ein zentral emphatischer Goethe-Begriff,
ja.
Das Leben, das Überleben.
Ja, ja, genau. Und das erhalten sie, also ihre Kultur und so, weil sie zusammenhalten, weil sie nicht andere heiraten außerhalb des Judentums.
Dan Wilson, wir müssen also, ich benutze den Untertitel Ihres Buches, Faszination und Feindschaft, wir müssen zwischen dem Öffentlichen, dem Amtmann Goethe und dem Privatmann unterscheiden, wenn es um die Judenfrage geht.
Ja, also es ist nicht nur der Amtmann, sondern es ist Verschiedenes, was Goethe sagte, für die Öffentlichkeit klingt wenigstens positiv oder halb positiv, wenn man es liest. Fast immer, wenn Goethe den Juden als Volk abstrakt ein Kompliment macht, dann hat er irgendeine negative Äußerung dazu auch. Aber aufgrund dieser Stellen würde man ihn nicht sofort als Judenfeind einstufen. Aber die wirklich heftigen Äußerungen oder hämisch, spöttisch sind in Dokumenten, die für die Öffentlichkeit damals jedenfalls nicht zugänglich waren. Also Briefe, Tagebücher, also nicht so sehr in Tagebüchern, aber auf jeden Fall in ein paar Briefen. Gerade dieser Brief über Humanitätssalbade, wenn er von Israel Jacobson, einer der wichtigsten Reformadvokaten des Reformjudentums in Deutschland, und einmal verdreht in einem Brief an Bettina von Arnim, verdreht Goethe dessen Namen, Israel Jacobson, zu dem jakobinischen Israels Sohn. Also deutlicher kann man nicht sagen, dass es mit der Revolution, für ihn sozusagen mit der Revolution und den Jakobinern aus Frankreich zusammenhängt.
Goethe und die Juden. Faszination und Feindschaft. Der amerikanisch-britische Germanist Daniel Wilson. In der kommenden Woche wird er noch in Hamburg und in Weimar lesen.